alle Abwehr-2-Kommandos, die bei Heeresgruppen arbeiteten. Ja. Und der Arnold hatte das Abwehrkommando 203, die Deutschen hatten den Ort Lendschütz genannt. Der hatte aber eigentlich auch einen polnischen Namen, das war ja besetztes polnisches Gebiet. Ja. Von diesem Lendschütz, da waren im Dezember die Russen ziemlich nah herangekommen, ja. Und mein Oberstleutnant Arnold hat sich eine Dienstreise geschrieben, ja, Richtung Westen, ja, zu einer Besprechung irgendwohin, ja. Also man hat ihn festgenommen, beinahe mit dem Fahnenfluchtverdacht, ja. Als das Abwehrkommando 203 dort abrücken musste aus diesem Lendschütz, den Schobo vorher oder so ähnlich gehießen, ja. Da war der Chef nicht da, ja, und wo ist der und, naja, also. Also der war dann auch nicht da, als die große Übernahme kam zum 6S, ja, als Teil.
Also das war bei, um Weihnachten?
Wir haben zusammen Weihnachten gefeiert. Okay. Ich sehe den Weihnachtsbaum noch vor mir. Es wurden ja, nachdem die Nachrichten brachten, dieses Ausbildungslager wird aufgelöst, da waren etwa vielleicht nicht-deutsche Leute waren da in diesem Ausbildungslager, nannte sich Ausbildungslager. Wir hatten das einfach mitgeschleppt. Vom Kaukasus her gab es dieses Kommando, welches nach dem Abmarsch vom Kaukasus gar nichts mehr zu tun hatte. Nur mit seinen eigenen Rückzügen, ja, über Südukraine, dann Vinnytsia, wo ich vorher schon mal war, ja, als für Hauptquartier da 2 Jahre vorher war. Und das war 42, ja, 44, ja, 42, 2 Jahre. Dann weiß ich, waren wir mal ein paar Wochen in Lemberg, ja. Mhm. Von Lemberg ist dann unser Kommando, zu dem ich gehörte, verlegt worden in diesem berühmten polnischen Ort. Wie heißt denn die schwarze Madonna von
Czechau?
Czechau, ja. Da waren wir in dem Kloster in Czechau. Da haben wir den Nonnen einen Haufen Zimmer abgenommen, obwohl die auch durch Quertüren miteinander verbunden waren. Da waren noch Nonnen und wir waren da, noch Chefzimmer und. Da haben wir noch Päckchen gepackt.
Auf die Scherhorn.
Die runtergeworfen wurden mit anderen Nachschubgütern für
Scherhorn,
ja. Czechau. Und so ging das eben weiter bis in die rauf da Richtung Preußisch-Stargard, ja. Mhm. Was dann südlich von Danzig war. So dieser ganze Rückzug, da hatten wir in diesem Lager vielleicht 50, 60 Russen, ja. Die waren dann eingeteilt, ja. Das waren die Reste von den Armeniern, die mussten wir sofort wieder woanders angliedern. Es gab auch eine Legion der Armenier, die mal gegründet worden war, ja. Als ich schon nicht mehr bei General Droh war, da war das ja nur ein Abwehr-Sonderkommando.
Aus war dem das 43?
Ich wurde 42 hinversetzt zum Sonderkommando Dromedar und traf dieses Kommando im Nord-Kaukasus.
Aber beim Rückzug?
Bei Beginn des Rückzuges.
Okay.
Aus
42, 43, so.
Ja, Kislovodsk und diese Orte da unten, ja. Als ich abzeichnete, dass das mit Stalin, also dass die Russen schon Truppen aus Sibirien Richtung Wolga schickten, ja, um Stalingrad zu im Winter dann, ja. Ja. Im Stalingrad zu erobern, ja. Und mit Stalingrad automatisch dann den Kaukasus und so weiter. weiter, ja. Wie komme ich jetzt darauf? Also jedenfalls, unser Sonderkommando Dromedar war dann auch eingegliedert in ein normales Abwehrkommando, ja. Wir heben uns die Leute auf, nächstes Jahr gibt es ja wieder Vormarsch und wir bilden weiter Agenten aus, dann schicken wir wieder Agenten
nach dem Osten.
Nach dem Osten, ja, vor allem eben auch mit Leuten, die wir zusammen behalten wollten, die schon ein, zwei Jahre bei uns waren, ausgebildet wurden, sich auch bewährt hatten, vielleicht bei ein, zwei, drei Agenten einsetzen mal, ja, gab es wirklich welche, ja, dass unser armenischer oberster Stab, der Chef des Stabes, der Oberst Tigris, ja, an uns herangespielt wurde als Kriegsgefangener.
Ja, ja, ja.
Das habe ich ja erst viel später gelesen. Ja. Viel, viel später. Also kurz und gut, wir mussten die dann, wir konnten die gar nicht zusammen in ein Lager bringen, ja, denn wir hatten ja plötzlich Armenier, Christen, ja, wir hatten Aserbaidschaner, ja, wir hatten Krim-Tataren, ja. Krim-Tataren sind, so viel ich weiß, Sunniten, ja. Ja.
Naja.
Ja, also was weiß ich, wir hatten auch.
Die Krim-Tataren war, das war die Kosaken. Die Kosaken war Panwitz.
Ja.
Panwitz, ja, ja.
Also jedenfalls, die haben wir dann auch wieder trennen müssen. Und da oben dann gegen Kriegsende, um wieder dahin zu kommen, kam dann natürlich auch zur Ausbildung plötzlich wieder Litauer und solche dazu. Wir waren ja plötzlich da oben in Danzig, also wieder in dem Gebiet, ja, gegen Kriegsende, ja. Also, um zurückzukommen auf dieses Weihnachtsfest, ja, da wurde natürlich, nachdem da bekannt war, dass wir in den nächsten Tagen zusammengestellt werden zu Panzerjagdkommandos, ja, eins dieser Kommandos übernimmt der Göttler, eins übernimmt ein anderer, der war auch Rittergroßträger, ja, ein alter Abwehrzumann, und ich kannte die Leute alle nicht. Ich war ja erst kurz vorher zur Abwehr 2 gekommen, ja. Traf allerdings, wo ich unten im Bild stehen habe, mein Freund Leder wieder, der war schon an dieser Funkschule vom Abwehrkommando 203. Den hatte ich
im Preußisch Stargard. Im Preußisch Stargard.
Bei Preußisch Stargard, ja. In der hat auch einen komischen Namen, dieser Ort. Ich vergessen. Den traf ich da wieder, den habe ich das erste Mal kennengelernt im Kaukasus, ja. Als ich da runterversetzt wurde, ja, da war der bei, nicht beim Sonderkommando Dromedar, sondern bei einem anderen Kommando 103, ja.
Also das ist, wo du früher warst.
Hä?
Da hast du angefangen.
Ja, eben, als ich bei Abwehr 1 war, ja. Angefangen im Osten, angefangen habe ich ja in Stahnsdorf, auf Deutsch gesagt. Ja.
Ja, oder in Weimar.
Ja. Also jedenfalls, ich traf da Helmut Leder wieder, der war sogar inzwischen Unteroffizier geworden. Ja, der war eigentlich zur Abwehr gekommen, der war schon viel älter, der war nicht mehr wehrpflichtig, aber war gemustert worden zum Landsturm. Wir hatten noch einen anderen bei uns, beim Kommando Dromedar, der hatte auch dieses Band. Der hat Hitler mal einen Orden gestiftet für die Weltkrieg 1 Teilnehmer, hat auch mein Vater bekommen. Irgendwann 1936, 37 kam Hitler auf die Idee, wie die Wehrmacht wieder aufgebaut wurde, die Wehrpflicht wieder, ja. Wir müssen mal die ehemaligen Soldaten ehren, ja. Und mitten in Friedenszeiten wurden da Orden verliehen an noch Lebende, so lang war die Zeit ja noch nicht her, ja, bekam mein Vater zu denen, was er schon hatte, ja, Teilnehmer des Ersten Weltkrieges.
Sag mal 20 Jahre. 20 Jahre danach.
In Orden mit auch einem schönen schwarz-weiß-roten Band und gekreuzten Schwertern, aber hinter dem Kreuz, ja. Ich seh das nur auf seinem Hochzeitsbild. 1920, ja. meiner Eltern, ja, da hat er einen Frack an und seine Orden vom Ersten Weltkrieg. Da kann das ja noch nicht gewesen sein. Das hat er erst in den 30er Jahren gekriegt, diesen Teilnehmerkreuz, ja, Erster Weltkrieg. Kurz und gut, wir hatten und solche Leute, die wurden, wenn sie so im Alter von nicht mehr wehrpflichtig, ab 35 oder 40, ja, aber in den Landsturm, ja, man hat kurz eine Übung einberufen und so. Mein Vater gleich zu einem Reserveoffizierslehrgang, ja. Den können sie ja nicht als Soldat einziehen, wenn er Offizier war im Ersten Weltkrieg, ja. Und diese Landsturmmänner erkannte man an diesem, dass sie ein, so ein Bundesband hier an der Schnalle hatten, mit diesem Teilnehmerkreuz Erster Weltkrieg. Und mein Freund Helmut Leder war auch einer von denen, die sollten gar nicht an der Front eingesetzt werden, ne. Der wurde einfach dann während des Krieges als Landsturmsoldat eingezogen, ja, sozusagen Soldat zweiter Klasse für Heimateinsätze, ja. Aber weil er Funkamateur war, kam er zur Abwehrstelle Wien, ja. Und als Wien ihn irgendwo brauchte auf dem Balkan, haben sie auf dem Balkan, das war ja noch Friedenszeiten, ja. Das war ja besetztes Gebiet und kein Frontgebiet. Er durfte hingeschickt werden, ja. Und die haben ihn dann einfach irgendwann mal weitergeschickt zum Kommando 103, ja, als Obergefreiter mit dem Teilnehmer, Dings, dass er schon im Ersten Weltkrieg Soldat war. Und um das ein bisschen zu begradigen, hat man ihn zum Unteroffizier befördert. Okay. Ja. Ja, ja. Als ich ihn dann wieder traf, da 1944 bei Preußisch-Dagger, ja, da war er Unteroffizier und einer der zwei Unteroffizierchefs von der Funkschule da in Jablobo und Deutsch Klein-Gablau hieß dieser Ort. Okay. Ja. Ist die Zugriffszeit, du merkst, es ist noch da.
Ja.
Interessant.
Aber es hängt teilweise auch damit zusammen, wie älter man wird, wie mehr Informationen man
sie zu aufruft, sich genommen wie oft man sie aufruft.
Das ist...
Es wird wieder nach vorn gespeichert.
Ja, es bleibt dann auch eine Weile vorn.
Ja, bleibt dann eine Weile vorn, ja. Ja, ja. Ja, wie gesagt, und da war Weihnachten bekannt, dass wir in den nächsten Tagen, ja, die brachten auch damals schon Panzerfäuste mit, die Herren da, ja, wir haben dann, ich selbst habe, jeder musste mal einmal mit der Panzerfaust schießen, ja. Ja, das sollte ja abgesetzt werden. Wir sollten ja in Nahkämpfe hinter der Front die Russen besiegen, ja. Und so weiter. Ich bekam noch einen Funker zugeteilt, der für ein anderes Kommando mitgehen sollte. Wir waren dann einige Tage nach Weihnachten noch, sind wir gezogen nach, wie heißt dieses, bei Danzig, dieses Ostseebad mit der Spiel.
Nicht Zopot.
Zopot, ja. Uns wurde dann zugeteilt bei Zopot ein wunderschönes Sommerferienhaus. Es war aber Dezember, ja. 44, ja. Und von diesem Sommerferienhaus, ja, ja, da waren keine Kohlen drin, nichts, ja. Wir mussten uns irgendwo ein bisschen Holz besorgen oder ein paar Stühle verfeuern, ja. Und da haben wir mit den Funkplänen gearbeitet, die wir im Einsatz, ja. Mein Freund Leder war schon mit den letzten, die noch zurückgeschickt in die Heimat. Der war schon wieder in Brandenburg, ja. Einige ältere Herren und Leute, Verwundete oder so, oder mit anderen Gründen, ja. Oder Leute, die viele Kinder hatten, ja, und die können sowieso nicht mit in den Einsatz gehen oder was weiß ich, ja. Die hatte man noch, da waren die Russen noch nicht da war das noch nicht abgeschritten. Ostpreußen, Westpreußen, ja. Die haben noch Brandenburg erreicht. Und die waren unser Meldekopf, ja. Und wir haben, ich mit meiner Funkstelle von Zopot aus, ja, Übungsfunkverkehr gemacht, ja. Wo ich vorher die Schlüsselbücher gekauft habe, hatte in Preußisch Stargard in der Buchhandlung. Mhm. Ja, was nehmen wir denn für einen Schlüssel? Ja? Da gab es keine Anträge mehr nach Berlin, nach Belzig, ja, für diese Funklinie auf den Frequenzen, die zu genehmigen mit Verwendung der Schlüsselverfahren. Ja? Mhm. Dieser ganze innerdienstliche Dienstweg, den gab es ja nicht mehr, ja?
Ja.
Alle Funkstellen, die wir noch einrichteten, ja, haben wir uns alle selber ausdenken müssen. Welche Quatsch.
Zum Beispiel, man hat auch das Vaterunser, hat man genommen, das Schlüssel.
Auch, ja, also wir hatten uns geeinigt, wir nehmen Buchschlüssel und unseren Übungsfunkverkehr haben wir gemacht, weil wir noch nicht hatten. Meine Keksdose, ja, ich bin in den Einsatz dann ja mit der Keksdose gegangen.
Der 108 oder 103 oder
103-3 oder so, ja. Mit diesen blöden Batterien, diese 60-Volt-Batterien, da brauchtest du 5 Stück. Vorher hat man die Patrix-Batterien, okay. 90 Volt, da brauchtest du 3 Stück, ja. Für Senden, ja. Für einen Empfänger genügt ja 90 Volt, ja. Und die gab es dann schon nicht mehr, die guten Batterien von Patrix, ja. Also Zink, Blei oder Zink.
Ja, 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 ja.
Und das waren dann schon die in Wachs eingegossenen 60 Volt Batterien, die nur für Radiosonden gebaut wurden. Für eine Lebensdauer von einer Stunde oder so. Und das bei der Kälte, minus 30 Grad. Na, der Übungsfunkverkehr hat noch funktioniert. Den habe ich nicht mit der Keksdose gemacht. Mit meinem Freund in Brandenburg.
Ja.
Mit Helmut Leder, ja. Hm? Den habe ich mit dem Nordgerät gemacht.
Mit dem?
Nordgerät. Ja, mit dem russischen Gerät.
Okay, ja, ja.
Ja, hat mir genug erobert, ja, im Laufe der Jahre, ja.
Auch Batterien dazu?
Ist doch egal, den Batterien, welches Gerät sie betreiben.
Ja, nee, eben, aber vielleicht auch russische Batterien?
Nee.
Okay.
Die werden dann schon, die hatten wir erobert in der Zeit, als wir Partisanenkrieg führten, also 1 bis 2 Jahre vorher.
Ja.
Aber wir hatten so viele Notgeräte in unserer Funkschule heimlich. Wir waren zur Hälfte Funkamateure. Die wollten wir mal mit heimnehmen, ja? Für die Nachkriegszeit, ja. Etwas Schöneres wie ein Nordgerät gibt's ja gar nicht, ja. Also kurz und gut, wir haben den Übungsfunkverkehr gemacht, haben dann, wie gesagt, die Weihnachtsfeier mitgemacht und bekamen mitgeteilt, in den nächsten Tagen werden diese Kommandos direkt, ja. Wir werden zum Flugplatz nach Wormditz gefahren, ja. Und dort werden wir eingesetzt, ja. Da war dann schon der persönlich da, der
Skorzeny?
Ja. Ja. Kurz und gut, damit war klar, dass alles, was wir an Vorräten hatten, sei es für die Ausrüstung von Agenten, wenn wir sie einsetzen, an Vorräten, Zigaretten fressen, auch Schokolade und so weiter, ja. Uns hat ja nicht Munition interessiert und Panzerfäuste und Sprengladung, ja. Was geschieht, wenn wir hier jetzt diese schöne Unterkunft, ja. Da haben wir dann unsere eigenen Vorratslager geplündert, ja. Ein Weihnachtsfest gefeiert. Da hat es an nichts gefehlt, ja. Alles, was auch die Offiziere für sich jahrelang reserviert hatten, ja, französischer Cognac und Sekt und Wodka und Zucker und Fleischbüchsen und alles, was du...
Gänselig.
Das haben wir in wenigen Tagen aufgefressen, haben es gar nicht geschafft. Aber wir wussten, wir gehen in den Einsatz, ja.
Ja.
Wir mussten wieder schießen. Wir mussten ich hatte vorher noch nie mit Schnellfeuer.
MP.
Ja, MP Maschinen geschossen, ja. Einmal mit der Panzerfaust geschossen, ja. nicht auf Panzer, auf Zielscheibe an einer Felswand, die da in der Nähe war. Wir wussten, es geht los. Ja? Und das war dann, da hast du mehr Angst wie Vaterlandsliebe. Ja, du sollst dann, ja gut, ich war guter Dinge, die Gruppe hatte ja ihren Funker. Der hat ja dann zwei, drei, der hat ja schon auf dem Feldflugplatz in Wormditt, hat er gesagt, nee, er macht nicht mit, er fliegt in Litau. Er macht nicht mit. Woraufhin er dann erschossen wurde, habe ich ja schon 10-mal erzählt. Und der Chef gesagt hat, der Staritz, da machst du den Funker für diese Gruppe. Die Gruppe, die alle Russisch sprechen konnten, außer ihren anderen Sprachen. Litauer, Ukrainer und was wir sonst so.
Ja, okay.
Die mitmachen wollten. Vor allem, wir hatten etliche Krimtataren dabei, ja. Die wir schon lange, lange kannten, mit denen wir fast befreundet waren, ja. Die dann, als wir losgeflogen sind und nicht abgeworfen werden konnten, geübt haben wir das vorher, Fallschirmlanden vom Turm runter. Aber der Einsatz ist nicht gelungen. Ja. Das Flugzeug hat überhaupt nicht gewusst, wo es war. Ja. Wir sind wieder gelandet, ja, und dann wurde die Entscheidung getroffen, die Russen waren ja in den nächsten 2-3 Tagen schon wieder viel näher gekommen. Das hatte gar keinen Zweck, dass wir noch irgendwo hingeflogen werden. Ja, wir lassen uns überrollen, ja. Also Stay Behind heute genannt, ja. Damals R-Agenten oder R-Sabotagetrupps oder eben in dem Fall der neue Name Jagdkommandos, ja. Gibt ja viele Bücher unter dem Namen. Hunter Divisions, SS Hunter Divisions. Ja. Also wir werden so weit wie möglich uns in die Wälder begeben. Lutauer Forst hieß das, also südlich vielleicht 100 Kilometer südlich von Danzig. Ja. In der Gegend, bis dahin waren die Russen ungefähr gekommen, die Front, ja. Dort gehen wir hin, ja. Und da wir da uns überrollen ließen, ja, hatten sich unsere Krim-Tataren inzwischen auch Pferde besorgt, ja. Die wollten sich mit Pferden überrollen lassen. Und ich krieg so eine Funkstelle im Wald für mich gebaut werden und einen Bunker für die Vorräte und für die Munition und, ja, und dann lassen wir uns überrollen, ja. Und die wollten dann die Gegend erkunden mit Pferden, ja, diese Gruppe mit, wo eben den bösen Feind treffen sollten, ja. Naja, es war klar, das wurde eben nichts, ja, weil wir haben uns überrollen lassen, aber hatten eben nicht das, was wir... Wenn wir eingesetzt worden wären, wurden ja auch die Lastfallschirme nicht mit abgeworfen. Das wurde dann uns zugesagt, wenn wir funken, wo wir sind, ja, und dann fliegen die 200er nochmal hin und bringen unsere Lasten, ja. Alles, was gebraucht wird, ja. Wir haben, die ist gar nicht geflogen worden mehr, ja. Nö, ich glaube nicht. Mein Funkgerät war dann nach 2-3 Tagen kaputt. Ich konnte nur noch einmal melden, dass wir da waren. Ich konnte noch gar nicht mal richtig melden, wo wir waren. Ja?
Weil, das heißt, die Batterien?
Die Batterien haben für einen Funkspruch noch gereicht, ja. Und wie gesagt, als Schlüsselbuch der Mythos des 20. Jahrhunderts.
Ja.
Das war Dünndruck.
Okay.
Das war ein Bibelpapier, Dünndruck von Rosenberg. Das habe ich in Preußen-Stuttgart in einer Buchhandlung gekauft, 2 Wochen vor Weihnachten. Da standen in dieser Riesenbuchhandlung alles leere Regale, nur in einem Regal so.
Ach, vielleicht ja, das fünf, war Rosenberg, ja.
Das, weil das keiner gekauft hat, das Buch, hatte der noch 50 Exemplare. Rosenberg, der
war
müde.
War das nicht das richtig eingebundene?
Nein, das war ein wunderschön auf Dünndruckpapier in Leder eingebunden, mit Goldschnitt.
Ich glaube, ich habe so eins. Ja.
Also gut, ich habe da ein paar Exemplare gekauft, ja. Die haben eins mitgenommen, die da damals gerade nach Brandenburg zurückkehren sollten, die vom Kommando, ja. Also der Meldekopf für uns, ja. Spätere Meldekopf. Habe eins von den Exemplaren natürlich mitgenommen. Die anderen Kommandos haben wahrscheinlich primitivere Verfahren. Ja. Ich habe gedacht, wir machen ein Buch, Schlüssel. Ich wusste ja, an der anderen Seite ist mein Freund Leder. Wir hatten ja jahrelang schon mit Buchschlüsseln bei anderen Abwehreinsätzen.
Wie fängt man an? Wenn man muss ja ganz schnell irgendwie ein wissen, wo man wie in dem Buch anfängt. War das abgesprochen?
Ja, das ist abgesprochen. Entweder innerhalb eines Funkspruches, ja. Mhm. Eine beiden bekannte Fünfergruppe. Mhm. Oder aber eine Fünfergruppe innerhalb eines Funkspruches, abgeleitet aus dem Datum des Tages. Ja. Mhm. Nicht der 17. Tag als 17, ja. Mhm. Ja, sondern noch eine geheime Zahl dazu gezählt, 32, ja. Mhm. Aber diese Kenngruppe, ja, die sagt, auf welcher Seite, ab welcher Zeile den Text du nehmen sollst und addieren sollst zu deinem Funkspruchtext. Mhm. Mit der Scheibe oder mit einer visionären Tafel.
Ja, ja.
Du weißt, wie man Buchstaben addiert, ja. Ja. Mit Schieber oder ja. Schreiben. Am Schluss müssen wir die Scheiben selber bauen. Ja. Ich habe eine Bauanleitung von einer Gruppe, die noch in Finnland eingesetzt wurde. Ja.
Ich weiß es, ja.
Die hast du wahrscheinlich auch die Kopie mal gemacht. Seelöwe Nord oder so ähnlich hieß dieses Unternehmen. Da ist noch in der Schlüsselanleitung ja abgebildet auf Papier, wie man aus zwei Scheiben und mit einer Klammer, mit einem solchen Knopf, ja, mhm, zwei Alphabete gegeneinander schieben.
Ja, ja.
So, ja. Das ist ganz einfach, diese Kenngruppe eben, ja. Dann kannst du für jeden Funkspruch dir eine andere Seite ab anderer Seitenzahl raussuchen. Um es ganz raffiniert zu machen, hatten wir auch mal Agenten eingesetzt, dass wir diese ausgesuchte Zeile, ja, von hinten gelesen haben. Ja. Damit der böse Feind, die Engländer oder wer auch immer, mithört. Wenn solche Bücher, was du jetzt selber rausgefunden hast, vorher dem Feind bekannt werden, ja, weil die in Lissabon sich Bücher kaufen,
ja.
Oder weil sie beim Meldekopf gefunden haben oder bei den Agenten in Kairo gefunden haben. Ne?
Ja.
Das ist ja nun wieder was anderes.
Haberle,
ja?
Und Weber.
Ja, also da kann das Chiffrierverfahren nichts dazu. Ja?
Schildkröte.
Also dieser Einsatz war total schief gelaufen, ja, und als dann wir dann auch noch, wie gesagt, uns im Klaren waren, dass wir nicht überleben können bei dieser Kälte, in diesem Winter, ohne Nachschub, Essen und so weiter. Ja. Wir schlagen uns durch die Wälder wieder zurück. Stay behind, wieder zurück. Inzwischen waren die 100, aber wussten aber 100 Kilometer weiter an uns vorbeimarschiert. Ja, oder 80 Kilometer, ich weiß nicht mehr genau. Kann man gar nicht mehr genau sagen, das war keine richtige Front damals. Ja. schon in Pripyat-Sümpfen im Jahr vorher war das nicht dasselbe, ja, wie eine richtige Front, ja, mit Schützengräben und so. Naja, jedenfalls, wir haben uns zurückgeschlagen und das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, sind dann eben in eine Schießerei geraten mit echten Russen, ja, die aber auch nicht sich klar waren, warum wir auf sie schießen. Wir hatten ja auch russische Uniformen an. Bis sie gemerkt haben, da stimmt was nicht, ja, oder haben sie den ersten gefragt.